Also.
Ja, dann kann es losgehen.
Ja.
Markus, heute geht's hoch hinaus. Hoch hinaus, weil wir in einem der Orte sind, der dafür bekannt ist, für Sportler ein Höhentrainingslagerort zu sein. Mhm. Hoch hinaus aber auch deswegen, weil wir euch in die Lüfte entführen. Und hoch hinaus, weil ich tatsächlich vom romantischsten Platz vielleicht in den ganzen Alpen erzählen werde. Es wird spannend.
Gespannt.
Und das Ganze krönen wir noch mit einer echten True Crime Story. Jetzt wird es wirklich spannend, denn...
Jungs, wenn sie euch erwischen, streitet ab. Abstreiten ist keine Sünde.
Also Markus, falls irgendwas heute Abend schief geht, du weißt Bescheid.
Wir wissen Bescheid fürs Leben.
Abstreiten. Abstreiten ist keine Sünde.
Genau.
Richtig. Wenn ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat, dann bleibt jetzt dran. Ab geht's.
Servus, ihr Streckenentdecker und Trailsurfer. Ihr seid bei Supertrails, dem ersten Mountainbike-Revierguide im Podcast-Format. Und hier sind eure Trailguides, Markus Gräber und Maxi Dickerhoff. Also, auf die Sättel, fertig, los!
Und damit ein ganz herzliches Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu dieser neuen Folge Supertrails. Mir gegenüber sitzt Markus. Markus, servus.
Servus, Maxi.
Und wir nehmen euch heute mit ins wunderschöne Livigno, in die Lombardei, in ein abgelegenes Bergtal, das bis vor 50 Jahren tatsächlich 6 Monate lang gar nicht zu erreichen war.
Das ist die Wahrheit, ja. so heißt's.
Ja. 50 Jahre lang war Livigno nämlich von der Außenwelt abgeschnitten und deswegen sagt man zu diesem wunderschönen Bergtal auch Little Tibet. Und ich war aber tatsächlich 2005 das erste Mal in Livigno. Da war nämlich die Mountainbike-Weltmeisterschaft. Da war ich 17 Jahre alt und mein großes Idol Fabien Barel ist zum ersten Mal Weltmeister geworden. Auf seinem Kona Stab Supreme. Diejenigen unter euch, die Downhill-affin sind und zu der Zeit sich auch schon mit dem Downhill-Sport beschäftigt haben, die wissen, da wurde Geschichte geschrieben. Da wurde Geschichte geschrieben, weil eben Barel seinen ersten Weltmeistertitel gewonnen hat. Da wurde aber auch Geschichte geschrieben, weil eben genau dieses Bike, dieses Stab Supreme damals Maßstäbe gesetzt hat und das Verständnis von Mountainbike-Geometrien bis heute nachhaltig geprägt hat.
Ah ja?
Ja, wirklich. Es war das erste Bike, das wirklich auf einen ganz flachen Lenkwinkel gesetzt hat. Der Mechaniker von Barel hat dafür den Umlenkhebel vom Stab Supreme. Also wer das Rad jetzt gerade vor dem geistigen Auge hat, das war damals ein Rad, das so einen unglaublich langen Umlenkhebel hatte. Also es war ein abgestützter Eingelenker mit einem unglaublich langen Umlenkhebel, also Rockerarm. Und den hat sein Mechaniker umgedreht, sodass die obere Dämpferaufnahme nach oben gerutscht ist, wodurch sich das Einbaumaß quasi reduziert hat und das Tretlager massiv nach unten gegangen ist. Also das Bike hatte ein super tiefes Tretlager, was für die Zeit ein absolutes Novum war. Das gab so nicht. Eigentlich hatten Downhill-Bikes sogar tendenziell eher hohe Tretlager. Man dachte damals wahrscheinlich noch, dass viel Bodenfreiheit hilfreich sei. Ich erinnere mich da noch selber an meinen Cannondale Judge, auch mit einem total hohen Tretlager. Allgemein war das Rad eigentlich in der Geometrie komplett konträr zu dem, was wir heute kennen. Langer Hinterbau, hohes Tretlager, kurzer Reach, steiler Lenkwinkel.
Boah, lauter Fachausdrücke.
Lauter Fachausdrücke.
Mehr kapiert denn das. Also ich kann mich noch erinnern, es war irgendeine spezielle Federung oder irgendein Dämpfer, ein neuer oder sowas. Dass die Geometrie so revolutionär war, kann ich mich gar nicht mehr so erinnern.
Ja, also wirklich, es war ein tiefes Tretlager und ein richtig flacher Lenkwinkel. Okay. Und jetzt setze ich noch einen oben drauf, ein richtig breiter Lenker.
Ah ja.
Weil damals ist man tatsächlich auch im Downhill noch so 720er Stummel gefahren.
Ach was.
Und Barel, ich glaube, dass sein Lenker an dem Rad schon 780 mm hatte. Später kam dann Steve Peter dann nachgezogen, relativ kurze Zeit später, mit dem, ich glaube, es war der Rooks Booba. Ja, so ein richtig breiter Lenker. Und dann kam, Entschuldigung, von Truvative war der. Der Buba war von Truvative, aber Rooks hatte einen goldenen Lenker noch vor dem Buba. Ich kannte den Bike Workshop, die Bibel unter den Fahrradteilen auswendig.
Alright.
Naja, jedenfalls
jetzt, kommen wir jetzt. Ja, gut vorbereitet jetzt.
Das war aus dem Stegreif. Da war keine Vorbereitung notwendig. Aber lass uns zurück zum Thema kommen. Jedenfalls hat Barell damals seinen ersten WM-Titel auf diesem Rad gewonnen. Und das war eine Strecke, die war richtig schnell. Und diese Strecke war der Auftakt für den Mottolino Bike Park, wie wir ihn heute kennen. Und die Strecke gibt es heute noch. Zwar in einer ziemlich stark abgeänderten Version. Aber die Grundzüge dieser WM-Strecke, die findet man eben noch. Und die Strecke heißt eben auch, ich glaube sogar WM 2005.
Okay.
Genau. Ja, und damit sind wir auch schon mittendrin.
In meinem Element.
Genau,
ich
nämlich.
Bin ja eher der Bikepark-Flüchter.
Aber ja. Da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen. Du hast nämlich einige richtig spannende Touren mitgebracht um Livigno, die ich wiederum nicht kenne. Ich habe bisher nämlich tatsächlich mich meistens im Bikepark aufgehalten.
Ja.
Und ich bekenne mich dazu. Ich finde den einfach super.
Ja, der ist schon.
Bin echt ein riesen
Livigno-Fan. Wenn man Bikepark mag, dann ist der Livigno Bikepark sicher einer der schönsten und abwechslungsreichsten.
Genau. Ja. Weil man findet wirklich alles. Man hat Flow-Faktor, Adrenalin-Faktor und auch noch Naturfaktor, weil ich finde auch die Aussicht von den Trails zu den umliegenden Bergen auch ziemlich schön.
Ja.
Und man muss, gerade wenn es um den Faktor Adrenalin geht, man hat ja in Livigno wirklich große Sprünge und auch wirklich anspruchsvolle Strecken. Und da sollte man sich dann von der Kulisse, die einen umgibt, nicht ablenken lassen. Genau. Ja, also seit 2005 gibt es den Mottolino Bikepark. Mittlerweile einer von zwei Bikeparks, denn Livigno hat ordentlich aufgerüstet und hat vor vielen Jahren dann auf der gegenüberliegenden Talseite sogar einen zweiten Bikepark etabliert, der bekannt ist unter dem Carosello 3000. Lange, lange Jahre waren das konkurrierende Bikeparks. Es gab keine Gesamtliftkarte. Man musste eben für den einen oder für den anderen entscheiden.
Ja, es sind zwei Familien, ja, muss man dazu sagen.
Kennst du die Hintergrundgeschichte?
Ja, so ein bisschen halt, ja. Zwei Familien. Mottolino ist die eine und Carosello ist die andere. Es sind so die großen, reichen Familien in Livigno. Und die haben lange Zeit gegeneinander eigentlich so gekämpft und, beziehungsweise der von Carosello, der hat absichtlich gar keinen Bikepark gemacht, weil er gesagt hat, nee, was die machen, mache ich gerade eben nicht und so. Und irgendwann wurde der Carosello 3000 aber auch trotzdem von Bikern irgendwie bevölkert. Und dann hat der wohl auch das Potenzial gesehen und die Gondeln modifiziert und da halt auch die Strecken reingeschnitzt in den Berg.
Okay, wobei, dann ist er sich ja zumindest in einer Sache treu geblieben, die Sachen anders zu machen als am Mottolino, weil der Carosello Bikepark ist ja doch vom Charakter grundverschieden zum Mottolino Bikepark. Ja, ist
grundverschieden, aber allein schon deshalb, weil dieser Carosello 3000 Berg, der ist ja eigentlich ganz karg. Ja, da ist ja nicht so viel Abwechslung schon vom Gelände her gar nicht gegeben wie Mottolino. Ja.
Ja.
Und deswegen ist der Carosello, das ist ja alles. Da gab es auch so gut wie keine Trails vorher schon, ja, beim Mottolino eben schon. Und da wurde alles reingeschnitzt, kann man nicht anders sagen. Also wenn man das so anschaut, das sieht aus wie so Furchen, so reingefurcht. Ja. Ja. Und deswegen sind die Trails alle relativ ähnlich dort.
Mir gefällt ja ehrlich gesagt der Carosello 3000 jetzt auch nicht so sehr. Also ist jetzt nicht die Art Bikepark, die mich anspricht. Ich gehe da auch mal hin, einfach für die Abwechslung. Aber eigentlich muss ich sagen, ich fühle mich im Mottolino so wohl, weil es da so ein vielfältiges Streckenangebot gibt. Und genau wie du sagst, der Carosello 3000 ist halt grundsätzlich eher ein karger Berg. Dementsprechend, ich weiß ja, monoton das richtige Wort ist, aber schon auf eine gewisse Art und Weise eintönig sind die Strecken dort drüben. Und am Mottolino hast du halt allein schon durch die Topografie des Bergs, du hast ja oben erstmal relativ lange Zeit einen recht flachen Hang. Und flache Hänge sind, wie man aus Whistler kennt, prädestiniert für gute Bikeparks. Mhm. Dann dort, wo der Bikepark also unterhalb der Baumgrenze, also in den Wald eintaucht, wird es dann auch mal wieder steiler und nach unten raus wird er wieder flacher. Also du hast eigentlich so drei Zonen am Mortolino, eben über der Baumgrenze, dann in den Wald rein und unten Richtung Talstation wird es nochmal flacher. Und dementsprechend abwechslungsreich sind die Strecken, das ist das Streckenangebot. Und man muss schon sagen, die Jungs, die Trailbuilder, die da am Mortolino die Trails bauen, die verstehen ihr Handwerk. Mhm. Die Strecken sind top in Schuss. Da sind immer Trailbuilding-Crews auf den Strecken, die immer wieder auch die Bremswellen in den Anliegern ausbessern. Und was mir auch einfach gut gefällt, die haben wirklich ein saugutes Händchen dafür, mit der Topografie, mit der Hanglage zu arbeiten und da das Maximum rauszuholen. Du findest relativ flache Flow-Trails, wo du vor den Kurven auch nicht viel anbremsen musst, wo du dich mit der Geschwindigkeit, mit der du an die Kurven kommst, dich dann gut in die Kurven reinfallen lassen kannst. Du findest aber auch wirklich heftig steile Trails in Livigno Mortolino, wo man dann technisch schon so auch mal seine eigenen Grenzen ausloten kann.
Ja.
Und diese Vielfalt, die finde ich, macht den Mortolino schon sehr besonders.
Ja, klar. Also der Carosello Park ist ganz anders. Hat auch was, also vor allen Dingen für Familien, würde ich jetzt mal sagen, sind hauptsächlich Strecken, die ich so als Murmelbahnen bezeichnen würde. Ja. Und ich habe da nichts dagegen, also mal da runter zu fahren, mir wird's halt schnell langweilig, aber ich kenne viele, die lieben das, ja. Also und gerade mit Familie oder so, da kann ja jeder überall fahren. Und oben ist so Kinderparadies und Halligalli und so weiter. Also wenn man das mag, dann hat halt auch was, aber ganz anders eben wie im Mortolino. Und als Ausgangspunkt, aber da kommen wir später dazu, für bestimmte diverse Touren.
Ja, genau. Genau, es gibt ja dann im Carosello auch diese bekannte Tutti-Frutti-Runde, die Hans Reyer auch jahrelang ganz, ganz stark beworben hat. Die wiederum, genau wie du sagst, verbindet ja nicht nur die Bikeparkstrecken miteinander, sondern führt ja auch aus dem Bikepark hinaus auf umliegende Trails.
Ja.
Und da ist dann schon auf wirklich zahlreichen Trailkilometern viel Abwechslung geboten.
Ja.
Inklusive besagten romantischen Ort, zu dem wir noch zu sprechen.
Auf den gibt es auch nur im Carosello,
genau.
Stimmt. Obwohl es gibt da auf der anderen Seite auch ganz gute romantische Orte.
Die ich wiederum noch nicht kenne, aber ich hoffe, dass du später nochmal eine genauere Lagebeschreibung geben wirst, wie man da hinkommt. Ja, wie gesagt, also der Mortolino Bikepark ist absolut eine Reise wert. Und was sich aber dieses Jahr oder schon die letzten Jahre verändert hat, früher war der Mortolino Bikepark auch deswegen einfach interessant, weil er sehr günstig war. Also die Tageskarten waren da im Vergleich zu anderen Bikeparks echt ein Schnapper. Ich kann mich noch daran erinnern, es gab Zeiten, da hat die Tageskarte in Livigno, ich glaube, 26 Euro gekostet, echt? Später nochmal 28. Und jetzt sind wir mittlerweile schon bei 40 Euro angelangt, was im Vergleich zu anderen Bikeparks, glaube ich, schon in
einem... Was kostet Sölden? Weißt du das?
Was Sölden kostet, weiß ich gerade nicht, aber ich meine, dass das Leogang schon vor Jahren bei 40 Euro angelangt ist.
Mhm. Halt, stopp! An dieser Stelle muss ich mir mal ganz klar ins Wort fallen und aus dem Off eine kleine Anmerkung der Redaktion einschieben. Denn was ich hier gerade erzähle, ist ziemlicher Blödsinn. Natürlich sind die Bikeparks Leogang und Sölden deutlich teurer als der Mortolino Bikepark in Livigno. Offensichtlich war ich nur schon länger nicht mehr dort. Also, der Korrektheit halber nochmal kurz die Preise, wie sie jetzt im Jahr 2024 wirklich aussehen. Der Epic Bikepark in Leogang ruft für die Tageskarte 61 Euro auf. Die Bike Republic Sölden 55 Euro für die Tageskarte und der Mortolino Bikepark in Livigno kostet die Tageskarte 40 Euro. Damit bleibt Livigno weiterhin der Spitzenreiter bei den Tageskartenpreisen. Und zwar im positiven Sinne. Livigno ist immer noch deutlich günstiger als Sölden und Leogang. So viel Korrektheit muss eben sein. Und jetzt weiter.
Was nur verwunderlich ist, ist der Fakt, dass ja eigentlich tatsächlich Livigno sowohl zollfrei ist und auch mehrwertsteuerfrei. Mhm. Und unter dem Gesichtspunkt müsste die Karte eigentlich im Vergleich zu anderen Bikeparks günstiger sein. Die Infrastruktur stimmt. Es ist wirklich im Bikepark und um den Bikepark herum alles gegeben, was man was man braucht. Das Einzige, was mich tatsächlich dieses Jahr dann ein bisschen schockiert und auch so ein bisschen ja genervt hat, wenn was den Kommerz angeht, dass der Bike Wash jetzt Geld kostet.
Der Bike Wash?
Ja, du musst jetzt im Bike Wash tatsächlich wie an der Autowaschanlage mit Münzen ja den Bike Wash bezahlen. Aha. Das fand ich ein bisschen drüber.
Ja, gut.
Da aber muss ich sagen, halt das würde ich vom Serviceangebot eigentlich erwarten.
Wo es geht, holt man sich's, gell?
Ja. Auf der anderen Seite gibt's mittlerweile jetzt auch Duschen, weil die Talstation am Ottolino Bikepark komplett neu gebaut wurde. Es gibt jetzt Duschen, klar. Auch die kosten wieder per Münzeinwurf Geld. Aber da kann ich es noch irgendwo verstehen. Und was ganz lässig ist tatsächlich, in der Talstation gibt's neben einem Café, das zugegebenermaßen meines Erachtens auch eher gehobene Preise hat. Aber es gibt ein Coworking-Büro. Okay. Und das finde ich tatsächlich ziemlich cool, dass du direkt im Bikepark in dieses Coworking-Office gehen kannst, das zugegebenermaßen auch sehr gemütlich ist. Also wirklich ein schönes Office, das sie da eingerichtet haben. Mhm. Es gibt noch, kannst dich auch in so einzelne Kabinen reinsetzen, Lärm- und Geräuschgeschützt, dass du da auch deine Privatsphäre hast, wenn du irgendwelche Meetings abhalten musst. Finde ich eine coole Sache. Mhm. Das Einzige, was mir da dann aufgefallen ist, ich habe es dieses Jahr mehrmals genutzt, die Tagesgebühr kostet, glaube ich, 15 Euro für das Coworking Office. Und leider sind die Office-Zeiten genau dieselben Zeiten wie die Lift-Zeiten. Ah. Das heißt, wenn du jetzt wirklich da ernsthaft deiner Arbeit nachgehst und deine 8 Stunden Arbeitszeit verrichtest und eben morgens um 9 Uhr anfängst, dann hast du da eigentlich keine Zeit mehr, um noch neben der Arbeit in den Bikepark zu gehen. Zumal der Bikepark keine Stundentickets und auch keine Punktekarte anbietet. Das heißt, du musst dann eine teure
beides.
Beides kaufen. Eine teure Halbtagskarte plus den Eintritt ins Coworking.
Okay.
Und da muss ich sagen, ja, da ist die Wirtschaftlichkeit dann nicht ganz so gegeben für einen also für den Konsumenten.
Aber Sie haben ja gerade angefangen damit, vielleicht
vielleicht
irgendwie modifizieren.
Gibt es da entsprechendes Feedback an die Betreiber und hoffentlich können sie da nachlegen. Vielleicht im besten Fall einfach durch längere Öffnungszeiten der Liftanlage. So wie in Whistler auch oder in anderen Bikeparks, dass man dann im Hochsommer, wo die Tage lang sind, den Lift bis 20 Uhr laufen lässt, also bis 8 Uhr abends laufen lässt. Oder eben irgendein Verrechnungsmodell, eine Punktekarte, wo man dann einzelne Fahrten im Bikepark mit abspulen kann. Das wäre schon cool. Weil dann macht das Ganze auch wirklich Sinn. Aber so hat es jetzt für mich, ehrlich gesagt, für den einzelnen Tag wenig Sinn gemacht. Außer eben, dass ich schon vielleicht 1 oder 2 Tage früher für ein verlängertes Wochenende anreisen konnte, Donnerstag und Freitag noch regulär meiner Arbeit vor Ort nachgehen konnte in dem Coworking Space, um dann nicht freitags nach der Arbeit abgehetzt noch ins Auto steigen zu müssen, sondern einfach schon an Ort und Stelle war. Und
Also hast du es so gemacht? Also
ja, ich habe
tatsächlich hingefahren,
genau,
um zu arbeiten, ja, und bist dann am dritten Tag oder was?
Richtig, ja.
Biken gegangen.
Meine Freundin und ich, wir haben es beide so gemacht. Wir waren Donnerstag und Freitag jeweils wirklich im Office, haben gearbeitet, haben dann in dem Fall haben wir es nur noch ganz, ganz gut mit anderen Aktivitäten verbinden können. Wir sind nämlich dann nach der Bürozeit noch mit einer Einzelfahrt an
den romantischen Platz gegangen.
Das war am Freitagabend, genau, auch das, ja. Aber wir waren auch noch Gleitschirmfliegen.
Ah, ja.
Genau. Livigno ist auch attraktiv für Gleitschirmflieger, auch wenn die Windverhältnisse speziell sind. Aber genau, man kann eben auch vom Mottolino linke Hand, also wenn man den Berg hochschaut, linke Hand gibt es einen Gleitschirmstartplatz, kann man dann immer noch fliegen gehen.
Wie heißt das da oben? Weißt du das?
Der Berg, meinst du? Ja, der Gipfel?
Wo der Startplatz ist, weil das ist nämlich auch ein super Spot zum, ich war da schon oft zum Fotografieren oben.
Also es gibt zwei Startplätze. Es gibt tatsächlich eine Windfahne, steht direkt im Bikepark selber, und zwar am Einstieg der Downhill-Strecke.
Ah ja.
Und zwar, da fährt man von der Gipfelstation ausgehend erstmal auf die Flowline. Und die Flowline geht dann vorbei an diesem
alten Jet, ich kann mich erinnern,
an den Düsenjet-Wrack, das da linke Hand am Weg steht. Und dann geht auf so einem kleinen Plateau, geht dann links die Downhill-Strecke weg. Und da ist auch ein Startplatz. Und dann gibt es noch einen zweiten Startplatz. Das ist der, den du wahrscheinlich meinst, wenn man über den Passo Aira drüber geht. Also ja. Man fährt dann aus dem Bikepark raus, kommt dann an den Passo Aira. Da ist übrigens auch ein sehr guten Wohnmobilstellplatz.
Ja, und ein gutes Café.
Und ein gutes Café.
In der Früh, ja.
Genau. Und vom Passo Aira aus geht man dann links. Da stehen zwei ganz große Antennen. Ja. An den Antennen vorbei. Und der Berg ist der Monte Crapene.
Ah ja, okay.
Genau.
Also man hat da oben, also es lohnt sich da hochzufahren. Auch
die auch Aussicht ist der
Wahnsinn. Also die Aussicht ist Hammer. Man sieht von dort, was man, glaube ich, vom Modulino Bikepark siehst du nämlich nirgends so richtig den Livigno-See, weil das da so um die Kurve geht. Und von da oben siehst du halt voll auf den Livigno-See, der sehr spektakulär sich da vor einem ausbreitet.
Da gibt's dann noch diesen Bergrücken. Und der letzte Gipfel von dem Bergrücken in Richtung See ist der Lapare. Mhm. Und eben zwischen dem Monte Crapene und dem Lapare erstreckt sich dieser lange Bergrücken, auf dem auch Trails verlaufen. Für Mountainbiker ist das leider eine Sackgasse, außer man ist wirklich ein sehr, sehr versierter Spitzkernfahrer und fast schon Trail. Es ist
verboten, darunter zu
fahren. Genau, und es ist verboten. Deswegen ist es eine Sackgasse, man kommt vor bis zum Lapare, das ist eben dieser letzte Gipfel in dieser. Das ist
ein Gipfelkreuz da.
Genau, ja. Genau.
Da habe ich damals das erste On-Trail-Drohnenfoto-Drohnen-Shooting gemacht.
Ja. Mit See im Hintergrund?
Mit See im Hintergrund und so weiter. Und ich habe so geschwitzt. Weil das war damals, das war 2007 muss es gewesen sein. Und waren die Drohnen noch völlig also nicht so wie heute, keine Sicherheitsvorkehrungen und so weiter. Und ich glaube, das Ding ist sogar halbert abgestürzt damals und so weiter. Ich habe da mit dem Rob Jay und Patricia Roth, habe ich da damals, die standen am Gipfelkreuz mit ihren Rädern und ich wollte einfach nur den Shot machen von oben, wie die am Gipfelkreuz stehen und hinten der See ist. Und hat dann schon geklappt, aber irgendwas war mit der Drohne. Es war aufregend.
Und da warst du
überhaupt sehr viele Shootings da oben gehabt, die sehr speziell waren. Ne?
Ich wollte gerade darauf zu sprechen kommen, weil jetzt, wo wir diesen Podcast hier gerade aufzeichnen, sitzen wir bei dir, Markus, im Büro. Und links neben uns steht nämlich ein gigantisch großes, wahrscheinlich 2,50 Meter breites Panoramabild, das in Livigno entstanden ist.
Ja.
Und dieses Bild zeigt nicht nur eben diese außergewöhnliche Bergkulisse, die man oben vom Motolino sieht, sondern es zeigt auch einen auf dem Kopf stehenden Rob Jay, der da gerade mit einem fetten Backflip sich über einen großen Double drüber haut.
Ja, und rechts daneben steht ein Bagger.
Und rechts daneben steht ein Bagger.
Nee,
was hat es damit auf sich?
Das war eins der extraordinärsten Shootings, die wir je hatten damals. Also das war der Wahnsinn. Das Ziel war, wir wollten den Dirt-Gedanken und Dirt-Jump und so weiter raus aus der City, raus aus den Vorstädten, rein in die schönen Berge bringen und haben immer Locations gesucht, wo man sowas machen könnte. Aber das ist natürlich extrem schwierig. Du findest ja nicht mal schnell irgendwo in den Bergen einen riesengroßen Dirt Jump oder irgendwie einen Double oder sowas, wo man einen Trick machen kann. Und waren immer auf der Suche nach so einer Location. Und dann waren wir in Livigno und haben eine Geschichte gemacht über Livigno. Damals auch mit Wade Simmons war dabei und ein paar andere noch. Und dann sind wir da so rumgefahren am Motolino, also vom Passo Aira hoch Richtung Motolino. Und da kommt mal irgendwo so eine Plattform, also so ein großer Platz.
Und ich glaube, an dem Platz ist heute diese Jump Area des Motolino.
Ja, das kann sein.
Die gab es eben früher noch nicht.
Genau. Und da stand dann, da war ein Riesenhaufen Dreck gelegen, also Erde. Und uns stand ein großer Bagger da. Und dann meinte der Rob so, ja, da, wenn man jetzt was bauen könnte, das wäre der Hammer. Also die Aussicht von dort, hinten der Ortler und die ganzen Berge drumherum und idealer Platz eigentlich, ja. Und dann, wir waren ja da unterwegs, haben eine Story gemacht über Livigno, hatten sowieso Kontakt eigentlich mit dem Tourismusverband Und dann haben wir da angerufen, Tourismus, und gesagt, ja, hier wäre ein super Platz, wir könnten hier den Shot des Jahres machen wahrscheinlich. Und da steht ein Bagger. Wäre es irgendwie möglich, diesen Bagger zu bekommen oder irgendwie jemand, der uns da helfen kann, was zu bauen? Ja? Und dann meinten die nur so ganz trocken, ja, Schlüssel liegt unter der Fußmatte. Macht nur, ja. Und dann hat der Rob da geschaufelt und gebaggert und einen ganzen Tag gebaggert und gebaggert. Und man muss dazu sagen, das war die Wettervorhersage für den nächsten Tag, war Schneeeinbruch. Das war im Spätherbst, kurz vorm Winter. Und wir wussten genau, entweder es klappt an dem Tag oder es klappt gar nicht mehr. Und dann hat der Rob da wie ein Blöder einen riesigen Double hingebaut mit diesem Bagger. Und dann war der Double so ziemlich fertig und die Sonne ging aber weg. Also es war abends und wir wussten, wir haben jetzt vielleicht noch eine halbe Stunde Zeit. Ja. Danach war wahrscheinlich fürs ganze Jahr wäre keine Chance mehr gewesen. Und dann hat der da schnell noch mit der Schaufel da den Absprung geklopft und die Landung und irgendwie so recht und schlecht alles irgendwie so hingebastelt. Und dann musste der Sprung auf eins sitzen. Und da hat er echt also beim ersten Mal diesen Backflip da hingezogen. Und ich habe die Kamera positioniert, habe da so einen Stitch draus gemacht. Also 24 Bilder groß ist das ganze Bild. Und es hat auf eins gesessen. Also es war Wahnsinn, war perfekt. Er hat dann einen zweiten Sprung noch gemacht. Ein 360er hat er noch gesprungen danach. Aber da war dann schon die Sonne halb. Also war er noch in der Luft, in der Sonne. Und die beiden Hügel, die waren schon im Schatten. Also es war unglaublich, unglaublich. Und der Shot, der hat schon damals für Furore gesorgt. Also das war so eins der ersten Bilder, eine Dirt-Jump-Aktion, aber in der Natur, in den Bergen. Das war super.
Abgefahren.
Ja, abgefahren.
Dicke Props an Rob J.
Ja, ja, ja.
Starke Aktion. Und vielleicht hat er damit mit diesem einen Double den Grundstein gelegt für den Jump Park, der mittlerweile eben auch fast schon ikonisch ist für den Motolino Bike Park. Kann schon sein. Weil es stehen mittlerweile da auch echt richtig massive Double Lines. Aber alles, es ist eben nicht nur, es gibt nicht nur krasse Sachen, sondern es gibt für Einsteiger eine kleine Table Line, über die man sich herantasten kann. Daneben die nächstgrößere Table Line, um eben selber so eine gewisse, ja, so eine Progression für sich selbst zu erleben. Es gibt Drop-Batterien in allen erdenklichen Höhen.
Ja.
Ja, ich kann mich nur wiederholen. Ich
muss den noch dazu super. Sagen, Leute, die da damals dahinter standen, war Allegra Tourismus. Also das sind ja die jetzt, also
für so viele Bikeparks verantwortlich zeichnen.
Die besten in Europa wahrscheinlich mitgebaut haben. Ja, also auch Sölden zum Beispiel ist auf deren Mist gewachsen. Und es war, damals war da der Darko Kazin auch schon.
Der hatte da auch schon seine Finger im Spiel.
Und der Darko, weißt du ja, ist der Sohn vom Fadri, ja.
Nee, das weiß ich nicht.
Weißt du wirklich nicht?
Nee, weiß ich wirklich nicht.
Fadri, den wir vorher gehört haben mit der
genau.
Schmuggler-Story da. Ja.
Nee, das wusste ich wirklich nicht.
Wirklich nicht,
das ist jetzt eine witzige Überraschung.
Ja, ist cool.
Und damit auch schon eine super Überleitung zur Geschichte Livinios, in die uns der Fadri, ein guter Freund von dir, Markus, gleich auch entführen wird. Denn, ja, wie schon gesagt, Livigno ist schon ein besonderes Tal. Es ist eben heutzutage immer noch nur über drei Zugänge zu erreichen. Einmal durch einen Tunnel von Zernez im Unterengadin aus kommend. Der Tunnel ist aber zum Beispiel auch nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche offen, sondern der ist tatsächlich nachts geschlossen.
Deswegen. War er zumindest, ich glaube sehr.
Irgendwas hat sich das geändert?
Ich bin mir nicht ganz sicher, hab mal gehört, dass sich's geändert hat.
Zuletzt war er jedenfalls wegen Bauarbeiten ganz geschlossen, okay. Deswegen mussten wir unsere letzte Livigno-Reise über Pontresina und über den Berniner Pass legen. Genau, und das ist dann auch schon der zweite Zugang ins Livigno-Tal, über den Berniner Pass im Oberengadin kommend. Und ja, und dann natürlich der ursprünglichste Zugang von
über Trepalle.
Über Trepalle, genau, aus Bormio kommend.
Ja.
Also aus der Lombardei. Und der Pass, früher gab es eben nur den einen, ja, der war bis in die 50er Jahre einfach 6 Monate lang im Jahr aufgrund von Schnee geschlossen. Und ja. 6 Monate lang war dieses Tal wirklich von der Außenwelt abgeschnitten. Und dementsprechend war Livigno einfach viele Jahrhunderte lang ein sehr, sehr armes Bergdorf, das auf sich allein gestellt war und eben zusehen musste, wie es so über die Runden kam. Und das hat dann zu so manch spannender Geschichte geführt. Unter anderem eben dazu, dass Livigno geprägt war vom Schmuggel. Vom Schmuggel aus Livigno in die Schweiz. Und
Von der Schweiz über Livigno in die Lombardei, oder? Von der
Schweiz ausgehend wurden die Zigaretten und der Alkohol.
Alkohol und
nach Italien geführt?
Ja.
Aha.
Ja,
ja. Ich dachte immer, dass das von Italien ausgehend in die Schweiz eingeführt wurde.
Nee, das war schon andersrum.
Das heißt, das Geschäft haben die Schweizer gemacht.
Ja, ich weiß es nicht genau. Also hören wir uns an.
Das hören wir uns jetzt aus allererster Hand an.
Hallo Markus. Also wir sprechen von den frühen 60er Jahren bis in die frühen 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Damals boomte der Schmuggel von Kaffee und Zigaretten an der schweiz-italienischen Grenze, also von der Schweiz nach Italien. In der Schweiz war das legal. Da hat man sogar Geld verdient für die AHV, das ist die Rentenkasse der Schweiz. In der Gegend von Livigno gab es von Scanf im Engadin über den Ceschauner Pass eine Schmuggelroute nach Livigno. Dann von dort aus über den Passo Trela nach Bormio ins Veltlin. Eine andere war vom Umbrailpass über die Bocchetta di Forcola zu den Cancanoseen und dann runter ins Veltlin. Und von dort aus ging die Ware dann irgendwie mit LKWs oder wie immer Richtung Mailand und dem übrigen Italien.
Vielleicht magst du den Fadri einfach auch kurz mal vorstellen.
Ja, Fadri kommt aus dem Val Mister und ist uralter Freund mittlerweile von mir, von uns und eingefleischter Biker. Und wir haben 2012 habe ich mit Fadri und dem Hans Reh zusammen eine Geschichte gemacht in Livigno. Die Patricia Roth war noch dabei. Patricia Roth übrigens, die hat damals auch für Allegra Tourismus gearbeitet. Die habe ich in Livigno kennengelernt. Die hat damals mehrere Monate in Livigno gelebt und hat die für Allegra Tourismus diesen Ort da aufgebaut als Biker-Destination. Und deswegen kennt die sich da auch gut aus. Und ich hatte den dreien, eben Hans Rey, Patricia Roth und im Fadri zusammen, haben wir 2012 fürs Bike-Magazin diese Geschichte gemacht. Und da geht's eben um diese ganze Schmuggelgeschichte und diese Schmuggler-Trails und so weiter.
Und genau. Wir haben Fadri gefragt, ob er uns nicht dazu ein paar Worte aus seinen eigenen Erlebnissen auch erzählen kann, was es mit dem Schmuggel auf sich hat, denn ihr werdet das dann auch noch hören. Der Bogen lässt sich nämlich bis jetzt in die jetzige Zeit und bis zu unserem Thema, nämlich bis zum Mountainbiken spannen, denn wir Mountainbiker sind heute die Nutznießer dieser alten Schmugglerpfade.
Im Nachhinein glaube ich aber, dass das damals zwischen Schweiz und Italien auf höchster Ebene abgesprochen war. Und man wollte den armen Berglern, die ja kein soziales Netzwerk hatten, einfach eine Einkommensmöglichkeit geben und hat das plus minus toleriert. So pro forma hat man dann irgendwann wieder mal jemand erwischt.
Ja, schon spannend, oder? Dass die Schweizer da den...
Ja, die haben den Reibach da
oben. Ja, gemacht. Die haben den Reibach gemacht.
Genau.
Und gleich so offiziell, dass man als Schmuggler auch noch in die Rentenkasse einzahlen konnte. Also das ist ja schon wirklich was Besonderes.
Ja.
Genau, und dann wollen wir aber auch noch einfach einmal kurz hören, was Fadri über sich selbst und über seine Geschichte mit dem Schmuggel zu erzählen hat.
Ich bin Jahrgang 54, also ich war so... Ende der 60er Jahre, war ich dann so 14, 15 Jahre alt. Mein Vater, der hatte ein Depot auf der Schweizer Seite für die Zigaretten und hat die Schmuggler beliefert. Und in dem Zusammenhang habe ich den Don Camillo, respektive den damaligen Priester Don Parente in Trepalle persönlich kennengelernt. Ich kann mich erinnern, wir haben mal mit so einem alten Willys Jeep Zigaretten nach Trepalle geführt an einem stürmischen Winterabend in dieses Pfarrhaus. Und dann stand dieser mächtige Mann, der wirklich so groß und mächtig war, wie der Don Camillo in den Filmen dargestellt wird. Und dann kamen die Schmuggler rein. Das waren so kleinere Leute, Livignaschi, dunkel gekleidet. Und er hat denen die Zigaretten übergeben, die sie dann über den Trailerpass Richtung Veltlin getragen haben.
Markus, jetzt bin ich Jahrgang 88 und ich habe absolut keine Ahnung, wer Don Camillo ist.
Ja, also das ist mir schon öfters mal aufgefallen, dass jüngere Leute den gar nicht mehr kennen. Aber also meine Generation 68 und aber auch durchaus jüngere noch, also so 10, 15, 20 Jahre jüngere, kennen Don Camillo noch. Das war eine Schwarz-Weiß-Serie, Don Camillo und Pepone. Es ging da um den Pfarrer Don Camillo, der wurde strafversetzt, weil er sich irgendwas geleistet hat irgendwo. Und die wurden ja strafversetzt immer an irgendwelche verlassenen Orte als Strafe eben. Und der wurde strafversetzt nach irgendwo in weiß nicht wo, in Italien, ein verlassener Ort. Und es ging um die Geschichte Don Camillo und Pepone. Pepone, der Bürgermeister von diesem Ort, ein Kommunist. Und die haben sich gegenseitig immer die Streiche gespielt eben, ja. Also diese Zeit, diese Serie, die ist ganz bekannt, kennt man. Also die.
Aber was hat das jetzt mit Livigno zu tun?
Naja, also das Film, das Vorbild eben für den Don Camillo war der Don Parente.
Von dem Fadri gerade gesprochen hat.
Ja. Und das wusste ich auch nicht lange Zeit. Und eben als wir diese Geschichte mit Fadri 2012 damals gemacht haben mit Hans Rey und so weiter, da hat der Fadri uns das so ganz beiläufig erzählt, ja, und ich fand es ein Hammer, ja, weil ist halt überhaupt nicht bekannt. Und
das heißt, dieses Original, also die reale Person Don Parente,
das Filmvorbild für den Don Camillo Film,
hat oben in Trepalle
genau
gelebt und wurde auch strafversetzt dahin.
Genau, ja.
So wie genau. Don Camillo richtig. In dem Film strafversetzt wurde.
Richtig, ja, richtig.
Und der war dann, habe ich das richtig verstanden, der war dann der große Schmugglerkönig?
Der war, also der Priester? Der wurde strafversetzt nach Trepalle. Das war ein super armes Dorf und die hatten kein Wasser und nix und der hat da versucht halt die Leute zu unterstützen und hat den versucht, irgendwelche Jobs zu verschaffen und hat das Wasser da irgendwie ins Dorf gebracht und so weiter. Und hat halt auch gemerkt, dass mit dem Schmuggel da Geld zu machen ist. Ja. Und hat dann so die jungen Burschen um sich geschart und hat die da auf Tour geschickt eben. Ja. Und so wurde der Don Parente dann irgendwo so irgendwann der Schmugglerkönig.
Ja, und da hat Fadri uns auch noch eine Geschichte zugeschickt.
Dann hat er sie gesegnet und Folgendes gesagt. Ragazzi, se vi prendono, smentite. Das heißt, auf Deutsch gesagt, warte einen Moment, hier kommt gerade eine Durchsage.
Wir haben Fadri nämlich direkt an seinem Abflug Richtung Südafrika erwischt, als er uns diese Sprachnachricht geschickt hat. Deswegen verzeiht uns, dass es diese Flughafen-Durchsage da noch zwischendrin gibt. Aber das, was Fadri zu erzählen hat, ist wirklich interessant.
Jetzt ist es ruhiger. Also hat den Jungs gesagt, den Schmugglern, Jungs, wenn sie euch erwischen, streitet ab. Abstreiten ist keine Sünde.
Abstreiten ist also keine Sünde. Das werde ich mir merken beim nächsten Mal, wenn ich geblitzt werde.
Also ganz witzig ist jedenfalls in dieser Dorfkirche von Trepalle, das ist eine ganz urige, uralte Kirche, da ist draußen ein so ein Bronzeschild, glaube ich, oder so ein Metallschild, und da steht diese Story mit Don Camillo und so weiter, und da ist dann das Konterfei irgendwie so in eingestanzt oder so so ein Kupferstich oder sowas ist das. Das Konterfei vom wirklichen Film Don Camillo.
Also ist das ist das auch kein Geheimnis?
Das ist kein Geheimnis, und das ist ganz offiziell. Und umso mehr hat es mich gewundert, dass das kein Mensch kennt, kein Mensch weiß, diese Geschichte. Ja. Wir haben damals bei Nine Nights dann, gab es ja eine Wertung, so Lifestyle, das beste Lifestyle-Foto, und dann bin ich mit dem Andy Wittmann da rein und mit dem Geoff Gurlewitsch
in die
Kirche, und da haben wir sogar die Erlaubnis gekriegt, in den Beichtstuhl da ein Fotoshooting zu machen. Der Fatri hatte uns damals das Equipment besorgt, also diese alten diese Rucksäcke, so riesige Rucksäcke, wo sie damals die Zigaretten drin hatten, hat er uns besorgt, und die Klamotten, also Originalklamotten, ich weiß gar nicht, wo er die her hatte. Da haben wir dann die beiden Jungs verkleidet und den Geoff als Priester, und der Andi war der Schmuggler und im Beichtstuhl, und vor dem Beichtstuhl lagen die ganzen Kippen auf dem Boden und so weiter. Also lustige Geschichte.
Und diese Pfade, die Schmuggler damals angelegt haben, das sind ja heute die Trails. Und wenn man jetzt auch nochmal den Verdreht.
Also angelegt war, ist wahrscheinlich übertrieben. Ausgetreten ist besser. Ja.
Da kennst du dich eben wirklich gut aus, Markus.
Naja, so wirklich gut aus, übertrieben. Aber ich habe einige schöne Touren da schon machen dürfen und machen können. Eben mit Hilfe von Fadri, der mir gar viel gezeigt hat. Und genau. Also ich habe drei Highlights, drei Lieblingsrouten da unten. Die sind jetzt nicht unbekannt, aber wie gesagt, die meisten fahren ja eben zu den Bikeparks.
Wobei ja eine der Touren auch aus dem Bikepark heraus gut anzusteuern ist, Valle delle Mine.
Also aus Motolino ist Valle delle Mine. Also du kannst von Motolino Bergstation losfahren und fährst da, also von oben gesehen, linke Hand eben runter und kommst dann auf halber Höhe auf einen Trail, der geht dann immer rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Ganz steile Anstiege. Also E-Bike ist eigentlich fast empfehlenswert da, weil die Anstiege sind so steil, dass du da mit einem normalen Bike also oft schieben musst.
Und dennoch, glaube ich, ging die Bike Transalp schon mal über den Trail, richtig?
Zweimal schon.
Ja.
Ja, gut, die haben halt alle geschoben. Ja,
ja,
aber, ja klar, alle geschoben. Ja. Ja, aber das natürlich auch dann, wenn einer absteigen muss, ja,
müssen alle und dann in der
kommt
Kolonne.
500 da hinterher, dann ist da, ich meine, da ist alles auch ziemlich ausgesetzt, ja, also da darf nichts passieren auch, also das ist vielleicht besser, dass die alle geschoben haben. Aber wenn man allein unterwegs ist, mit dem E-Bike, ist es super, da fährst du dann alles und macht richtig Spaß auch, und dann kommst du eben von da aus ins Valle delle Mine und in ein super Trail im Wald an einem Fluss entlang, ganz urig und ganz wild und auch sehr, sehr anspruchsvoll technisch. Und kommst dann, nach, glaub, 300 Höhenmeter oder Tiefenmeter, ist der, also Trail, der eigentliche Trail am Fluss entlang, ist, glaube ich, 300 Tiefenmeter, kommst dann unten wieder im Livigno-Tal raus.
An einem wirklich schönen Grillplatz, muss man sagen.
Genau.
An dem man, jetzt kann man es ja tatsächlich sagen, an dem man bis vor wenigen Jahren auch noch sehr gut wild kampieren konnte. Mhm. Seit diesem Jahr ist der Platz aber zu. Wahrscheinlich hat es sich zu sehr rumgesprochen, dass das ein guter.
Echt ist abgesperrt.
Ja, oder? Ist jetzt abgesperrt.
Okay.
Leider.
Naja, gut.
Dennoch ein bisschen weiter und hat es auch noch eine richtig gute Pizzeria.
Mhm. Wie heißt die? Wissen wir das?
Ich weiß es gerade nicht. Aber wir werden es in die Shownotes schreiben, in die Beschreibung. Setzen wir den Link rein.
Okay.
Sie ist jedenfalls wirklich empfehlenswert. Wir waren da vor 2 Jahren zusammen mit den Hunden auf der Terrasse gesessen.
Ja. Das ist die eine Tour, die ist eigentlich, ist eine halbe, naja, noch nicht mal einen halben Tag. So eine schöne Runde zum Kennenlernen. Also absolut super empfehlenswert. Valle delle Mine. Die zweite Tour ist eine Kombination aus dem Carosello 3000 Bikepark und dem Val Federia, was dahinter liegt. Ganz einsames Tal. Und man streift auch noch ein bisschen die Schmugglerpässe, die der Fatri vorher meinte, den Shoshana Pass.
Geht der auf der anderen Seite?
Der kommt vom Engadin
nach Skanf.
Genau, von Skanf im Engadin geht der rüber nach eben ins, also über den Shoshana Pass ins Val Federia, und vom Val Federia ist er direkt neben Livigno. Genau.
Und wie ist der Trail so zu fahren?
Also
für welche Mountainbiker?
Der Trail vom du meinst der Trail von Engadin?
Von Skanf kommend.
Der war früher also fast unfahrbar, also der war richtig ruppig. Übrigens auch einer der ersten Transalp auf der Heckmeier Route ist der, war das auch ein Highlight. Der Pass, also der Shoshana Pass. Aber wie ganz viele aus der Heckmeier-Route, ganz viele Schiebestrecken und Tragestrecken, ja.
Geht ja in Oberstdorf schon mit dem Schrofenpass los, der erstmal mit einer Schiebestrecke in die Transalp reinstartet. Da hat sich an die Heckmeier ein paar feine Highlights ausgedacht.
Ja. Naja, jedenfalls, der war früher also ganz, ganz fies. Und den haben sie aber super hergerichtet als richtigen Flow-Trail jetzt mittlerweile. Also den kann man hoch auch super fahren. Ich bin mit dem E-Bike gefahren, mit dem normalen geht der aber auch sicher gut. Richtiges Highlight. Aber die Runde, die ich jetzt meine, dazu fährst du erstmal also hoch zum Carosello 3000. Da kannst du mit dem E-Bike hochtreten, ist aber sacksteil. Am besten fährst du mit der Bahn da hoch. Dann geht's auf dem Super Flow Trail runter ins Val Federia. Und du kommst von diesem busy Berg da, von diesem Carosello 3000, wo wirklich da ist wie eine Kirmes ist da oben, ja. Aber nach kürzester Zeit kommst du da in die absolute Einsamkeit, ja, und fährst in dieses Val Federia runter. Und auf dem super, super Flow Trail. Also macht echt Spaß zu fahren.
Für alle, die jetzt gerade selber auf den Geschmack kommen und die Touren, von denen Markus gerade so schwärmt, auch selbst mal erleben wollen und fahren wollen. Ihr findet alle Touren, über die wir hier im Podcast reden, findet ihr auf unserem Outdoor Active Account, den wir auch unten in den Shownotes verlinkt haben. Und ihr könnt euch natürlich auch über unseren Outdoor Active Account die GPX-Daten zu all den Touren herunterladen und selber nachfahren.
Genau. Übrigens, Carosello 3000, 2750 Meter.
Ja, er ist nämlich gar nicht 3000.
Nee, ist knapp unter, also ein bisschen unter 3000. Ist aber trotzdem der höchste Punkt da, gell? Ist der höchste Punkt. Und deswegen hat er eigentlich auch die beste Aussicht. Also besser als Motulino. Das ist noch ein Vorteil.
Ja, weißt du, welcher Berg auch eine wirklich grandiose Aussicht hat?
Welcher?
Der Monte della Rezza.
Wusste er.
Jetzt stehst du auf dem Schlauch, nicht wahr?
Ja.
Obwohl du derjenige warst, der mich dahin geschickt hat.
Ach, du meinst ja, es ist der romantische Platz.
Genau.
Ja, komm aber später drauf. Lass mich erst diese Runde zu Ende führen. Ja, du fährst also.
Ich gebe mir Mühe.
Mit der Gondel da hoch zum Carosello 3000. Bist da noch im totalen Trubel. Ja, und dann fährst du ein paar Meter und bist in diesen Flow Trails, fährst da runter, kurvst da runter ins Val Federia. Kommst an die Malga Federia unten und da kann man dann einkehren oder Kaffee trinken oder so, total gemütlich. Und von dort aus geht's richtig ans Eingemachte. Da geht's nämlich Richtung eben dem Shoshana Pass hoch auf dem ursprünglichen Trail. Also mittlerweile, heute gibt's da eine Schotterstraße hoch, ja, aber es gibt immer noch auch den uralten Schmugglertrail da hoch. Ja. Mit dem E-Bike ist der fahrbar, aber auch anspruchsvoll zu fahren. Ich bin da auch der Hans hat mir diese Tour gezeigt. Und es war schon anspruchsvoll, da hochzufahren. Und dann fährst du da also circa 400 Höhenmeter hoch und dann kippt der Trail wieder bergab und geht ganz ausgesetzt und schwierig zu fahren, aber super schön wieder runter ins Val Federia. Und dann kannst du, dann fährst du, dann kurbelst du da wieder hoch, im Karussello hoch und fährst dann hinten auf einer der, es gibt insgesamt 12 übrigens Strecken im Karussello, 12 Parkstrecken runter. Ja, kannst du auch untereinander kombinieren. Und da fährst du eben auf einer dieser 12 oder auf einer Kombination von verschiedenen Strecken, fährst dann runter, bist wieder in Livigno. Also es ist insgesamt schon eine ordentliche Tour. Also fast eine Tagestour.
Wenn wir hier gerade schon bei Zahlen sind, wenn du sagst 12 Bikeparkstrecken im Carosello Bikepark, in Livigno allgemein gibt es 400 Kilometer markierte Wege für Mountainbiker. Mhm. Schon beachtlich.
Erstaunlich, ja.
Ja.
Also wir sind übrigens da damals, als wir diese Tour auch recherchiert haben, wir haben auch diese Tour schon mal fürs EMTB-Magazin gemacht, Hans Rey Super Trail Tour war das. Da haben wir dann runter den Mix genommen, da sind wir erst den Coast-to-Coast Trail gefahren, dann auf den Enduro und dann später auf die Blueberry Line. Also das ist so eine Kombi, die dem Hans damals besonders gut gefallen hat. Ja.
Und musst du dann immer wieder
nee,
oder ist es wirklich am Stück,
fährst du von Trail zu Trail? Genau, du fährst von Trail zu Trail. Ja.
Weißt du, wie viele Tiefenmeter man da
hat? Erwischst du mich jetzt kalt.
Ja, werden wir auch nochmal nachträglich recherchieren.
Ja, aber das ist muss ja, also wenn das Ding 2750 ist, Livigno liegt auf 1800, also sind es knapp 1000 Höhenmeter.
Also auf den Traversen macht man keine Höhenmeter gut. Man
ja, kannst wahrscheinlich ein paar Höhenmeter, musst da schon kurbeln, aber ungefähr sind es 1000 Höhenmeter runter. Oder?
Darf ich jetzt vom romantischen Ort Livigno
erzählen? Ja, aber ich habe dann immer, danach habe ich dann nochmal einen Trail. Ja. Aber
ist der denn dort?
Der ist...
Oder ist der ganz woanders?
Nee, der ist woanders.
Okay. Aber ich kann mich nicht mehr zurück.
Nee, dann mach
es. Das muss jetzt raus.
Ja.
Weil wir waren jetzt so viel im Carosello 3000 Bikepark und wenn man den nämlich einfach mal entfliehen möchte, kann man von der Bergstation des Carosello 3000, also von der höchstgelegenen, es gibt mehrere Bergstationen an dieser Hangflanke, kann man dann eben zum besagten Monte della Rece hochradeln. Das geht nämlich dann auch noch mal ein paar Höhenmeter nach oben. Allerdings sehr, sehr gut fahrbar. Es ist ein richtig gut ausgebauter Single Trail, der dann den Berg hochgeht. Und dann kommt man auf 2858 Metern am Monte della Rese Gipfel raus und hat dann erstmal eine bombastische Aussicht in alle Himmelsrichtungen. Und hinter einem erstreckt sich... Jetzt zähle ich mal auf. Da kommt nämlich das Bernina Massiv im Westen gelegen, mit dem Piz Bernina und aber auch dem Piz Palü. Genau.
Das gehört der Piz Palü zum Bernina Massiv.
Jetzt, glaube ich, habe ich mich gerade
also das
richtig
aus. Daneben, liegt daneben. Ja. Also das gehört nicht zum, also ist ein anderer Berg. Aber du siehst ihn, ich weiß es. Also.
Doch, der gehört schon zum Bernina Massiv.
Echt oder jetzt?
Ich bin mir ziemlich sicher.
Okay.
Ich meine, dass der Piz Palü, der Piz Bernina ein Massiv sind, inklusive dem Mortaratsch-Gletscher.
Ach echt?
Ich glaube, das zählt man als
echt?
Eines.
Ja, ist ja auch egal.
Nee, das ist jetzt nicht egal. da ist die Diavolezza,
ja.
Die ja das Skigebiet ist. Ich meine, meines Wissens ist das alles ein
Bergmassiv. Aber Piz Palü ist doch da ein bisschen separat.
Ist er separat?
Dachte ich.
Aber ich hätte gesagt, dass der mit dem Piz Zupo sogar, der liegt doch auf einer Kette.
Piz okay, Palü, also magst Piz du recht haben, ne?
Und dann eben der.
Gut, aber du siehst ja auf.
Also genau, das werden wir jetzt heute Abend nicht mehr klären. Vielleicht kann uns ein ortskundiger Zuhörer mal aufklären. Ja. Vielleicht haben wir hier vielleicht sogar Locals aus der Schweiz. Genau. Also klärt uns auf, wie die ganzen Berge um den Mortaratsch-Gletscher im Berliner Massiv miteinander zusammenhängen. Ja, man guckt aber dann eben in die andere Richtung. Also wie gesagt, das war jetzt in Richtung Westen blickend und dementsprechend in Richtung Osten blicken steht dann König Ortler, den man auch wirklich sehr gut sieht. Und das ist schon ein sehr majestätischer Anblick, den man da oben dann genießt. Und ganz versteckt und vom Gipfel kaum zu sehen, liegt dann eine der schönsten Schutzhütten der Alpen. Zumindest eine der schönsten Schutzhütten der Alpen, die ich bisher kennenlernen durfte. Und der Tipp kam von dir,
ja,
da unbedingt mal hinzufahren.
Und ich habe den Tipp von Hans. Ich war mit Hans auch da oben, Hans Rey.
Der wiederum...
Auch 2012, so glaube ich.
Wenn wir jetzt
gleichen, beim gleichen Trip
in die Romantik eintauchen.
Der hat Hans, da seiner heutigen Frau einen Heiratsantrag gemacht damals. Ja.
Und wer genau selber da schon mal an dieser Hütte war, der kann es wirklich gut nachvollziehen, weil es ist einfach unglaublich schön. Es ist eine Schutzhütte, die in den Berg reingegraben wurde von den Livenjaskern und ja mit so einem, eigentlich wie so ein Steinhaufen aussieht. Also wenn man eben von oben vom Gipfel runterblickt, sieht man eigentlich nur einen Steinhaufen und erkennt gar nicht, dass in diesem Steinhaufen in den Berg hineingegraben und mit Steinen wieder bedeckt eine
Das ist eigentlich wie mehr eine wie so eine Höhle.
Wie so eine Höhle, ja.
Höhle mit vorne ein paar Fenstern.
Ja, genau.
Und ganz urig da drin, ja.
Richtig urig, richtig schön. Es gibt einfach einige Tische und Bänke. Es gibt einen Ofen. Es ist alles vorhanden. Besteck, Geschirr. Teilweise gibt es sogar hinten in den Fels hineingeschlagen einen natürlichen Kühlschrank, der an guten Tagen auch mit Bier bestückt ist. An dem Wochenende, als wir dort oben waren, kam nämlich tatsächlich ein einheimischer älterer Mann zu Fuß dort hoch und hat Bier gebracht. Und hat das Bier dann da in diesen Natursteinkühlschrank gestellt und auch kurz nochmal sauber gemacht. Wohlgemerkt, sonntags um 6 Uhr morgens. Wir lagen noch auf der Isomatte am Boden, weil es gibt kein Bettenlager. Man darf dort oben nächtigen. Genau,
muss dann alles mitbringen.
Klar, da hängt eine Spendenkasse. Also die Einheimischen geben sich da wirklich unglaublich viel Mühe, um diese Hütte so toll in Schuss zu halten. Dementsprechend, ja, ist da einfach auch eine Spende, eine feine Geste, um da Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Und ja, wenn man dann aus der Hütte rausgeht,
dann kommt das eigentliche Highlight.
Das Beste kommt zum Schluss für die Morgentoilette. Ja. Es gibt eine Freilufttoilette, ein freistehendes Plumsko, das zu 180 Grad nach hinten ummauert ist, sodass man da sichtgeschützt dann aber nach vorne mit freiem Blick auf die Bergwelt,
auf den Ortler schaust,
seine Morgentoilette verrichten kann, ja.
Genau. Und
unten breitet
sich dieses Livigno aus, was ja echt spektakulär aussieht,
von dieses längliche, so langgezogen ist.
Genau.
Ich finde, noch spektakulärer ist es dann, wenn man im Spätsommer oder sogar im Herbst dort ist, weil dann hat es den Nebel, der dann unten im Tal hängt und Livigno komplett verdeckt und du hast wirklich das Gefühl, du bist da komplett einsam in den Bergen.
Ja.
Und was auch schön ist und erstaunlich, man hat tatsächlich nur Livigno als nahegelegenen Ort. Ansonsten schirmen einen die Berge ringsrum so sehr von allen anderen Orten, die dann kilometerweit entfernt sind, ab, dass du insbesondere, wenn das Tal eben vom Nebel verhangen ist, du hast keine Lichtverschmutzung. Es ist da oben so dunkel. Wir hatten, als wir jetzt zuletzt im September dort waren, so einen gigantischen Sternenhimmel über uns. Und das boostet den Romantikfaktor nochmal so richtig.
Klar.
Genau, und die Hütte steht eben direkt neben einer Madonnenstatue. Und ja, Deswegen ist es die Madonnon-Hütte. Also Madonnon. Wer sucht, es ist die Madonnon-Hütte am Monte della Rece.
Super.
Okay, Markus, das musste ich mir jetzt von der Seele reden.
Ja, ja. Damals, wir sind damals da auch oben gewesen mit dem Ralf Neff und dem Hans. Und dann sind wir einen super geilen Trail runtergefahren von der Hütte.
Der jetzt für Mountainbiker
leider verboten ist, aber der war auch, der ging quasi Falllinie direkt nach Livigno runter. Direkt von der Hütte los. Aber sollte man nicht machen. Ja. Also verboten.
Genau. Ja. Es gibt genügend
andere, andere. Auch dann meine dritte Tour, die ich jetzt unbedingt empfehlen würde. Allerdings, ehrlich gesagt, das ist eine EMTB-Tour, ja. Also die ist mit einem normalen Bike, mit einem Muskelbike, würde ich das nicht fahren. Also die geht durch das Val Viola und erstreckt sich über fünf Pässe. 77 Kilometer lang insgesamt und 2.393 Höhenmeter. Ja. Und ist wirklich eine spektakuläre Tour. Die führt über die Forcola di Livigno. Das ist Richtung St. Moritz. Das ist dieser Pass, der auch im Winter gesperrt ist.
Richtung Berniner Pass geht.
Zum Berniner Pass. Vom Berniner Pass fährst du durch ein ganz einsames Tal. Puschlatal heißt es, glaube ich.
Führt das in Richtung Poschiavo?
In Richtung Poschiavo, aber oberhalb von Poschiavo. Du kommst nicht nach Poschiavo. Auf teilweise so alten Römerwegen, ja, uralte Trails da. Und also, wir haben da keinen getroffen, niemanden. Das ist also fernab von den klassischen Bikerrouten. Geht dann kommst du ins Val Viola eben rein. Und fährst dann, musst aber, Val Viola geht's ewig hoch. Und dann kommst du über die Bocchetta di Trela und den Passo Trela. Eben auch, das ist dann auch wieder Schmugglerrouten zurück nach Livigno. Und jetzt muss man sagen, der Passo Trela, der war früher auch sehr rumpelig und teilweise Schiebepassage und so weiter, ist aber mittlerweile auch für Biker hergerichtet worden und super schön in beide Richtungen fahrbar. Auch übrigens öfters schon bei der Transalp drin gewesen. Super, super schön. Passo Trela.
Ja, Livigno, ihr hört das jetzt vielleicht auch schon. Für alle, die noch nicht da waren, wer schon da war, wird es ja selber schon erlebt haben, ist eben unglaublich vielfältig, hat ein riesiges Angebot für Mountainbiker aller Couleur, vom Cross-Country-Biker, der eben auch mit der Absicht des Höhentrainings dorthin geht, denn Livigno liegt auf 1800 Meter über Meereshöhe, was prädestiniert ist für ein Höhentraining.
Die fahren da immer in der Galerie, gell?
Ja, also allerlei. Wahnsinn. Wirklich, man sieht da so viele Nationalmannschaften über diverseste Sportarten hinweg. Auch die nordischen Nationalmannschaften, ja. Die Langläufer sind dann im Sommer dort mit Rollerski. Und genau, also vom Cross-Country-Fahrer über den Bikepark-Shredder bis hin zum genusssuchenden Tourenbiker. Livigno hat echt...
Und Schnäppchenjäger. Alles
so wie, ja, und Schnäppchenjäger, denn wie gesagt, die Region ist zollfrei. Das haben wir keinen geringeren als Napoleon Bonaparte zu verdanken.
Ah ja,
wusste ich auch nicht. Ja, ist so. Der hat das, ich habe es noch nicht tiefer recherchiert, aber der hat das aufgrund von irgendwelchen militärischen Strategien hat er Livigno die Zollfreiheit gewährt.
Naja, also sehr ursprünglich Zollfreiheit hat man den Orten gewährt, die aufgrund ihrer Geografie benachteiligt waren. Also nämlich eben Abgeschiedenheit im Winter zum Beispiel.
Und ja, so dachte ich auch immer, wäre es bei Livigno gewesen.
War doch auch so, oder
nicht? Aber jetzt im Zuge dieses Podcasts hatte ich da eben nochmal recherchiert und war auf einen Artikel gestoßen, in dem eben geschrieben stand, dass Napoleon aus militärischem Geschick heraus Livigno die Zollfreiheit gewährt hätte. Und das wurde über die vielen Jahrhunderte oder Jahrzehnte dann, Jahrhunderte, auch immer so weitergegeben. Erst über die Bündner, glaube ich. Mhm. Genau. Dann über Italien und dann später auch über die Europäische Kommission. Mhm. Genau. Und deswegen ist Livigno zollfrei und Livigno selber als Ort gewährt dann den Gewerbetreibenden vor Ort auch noch die Mehrwertsteuerfreiheit. Das heißt, alle Waren, die man da kauft, sind mehrwertsteuerbefreit und dementsprechend günstig. Und mit am günstigsten sind eben nach wie vor Tabakwaren, Spirituosen und auch der Sprit fürs Auto.
Aber es wird auch kontrolliert, wie viel du damit rausnimmst.
Ja, genau.
Also das nach dem Tunnel, wenn man im Tunnel fährt jedenfalls.
Ist mit den Schweizern an der Grenze nicht zu spaßen. Ne?
Also dann musste man die alten Schmugglerrouten wieder also
reaktivieren.
Über den Umbrallpass. Ja, im Umbrallpass wird überhaupt nicht kontrolliert. Ja, man könnte über den Umbrallpass das Zeug schmuggeln und dann übers Schilfsejoch.
Ins Finchgau rein.
Ja.
Ja.
Weil da ist dann auch keine Grenze.
Also vielleicht sollte man doch nochmal mit dem VD Kontakt aufnehmen, wie man da heutzutage nochmal das ein oder andere Geschäft machen kann.
Ja.
Spaß beiseite. Das war's. Ich glaube, es ist alles gesagt.
Ja, ist nicht alles gesagt. Alles gesagt ist nicht,
aber
die Stunde ist rum.
Genau. Oder? Mehr als das.
Okay, alles klar.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über euer Feedback. Das war Episode 2 unseres Supertrail Podcasts und dementsprechend sind wir auch noch in der Lernphase und freuen uns riesig, wenn ihr uns konstruktives Feedback gebt. Ihr findet unsere Kontaktdaten auch wieder in den Shownotes. Lasst uns wissen, wie es euch gefallen hat, was wir besser machen können und wir freuen uns aufs nächste Mal, auf Episode 3 und da werden wir euch mitnehmen ins in die Gegend von Turin, nämlich zu einem der höchsten, und ich glaube sogar dem höchsten Pass der Alpen, nämlich dem Mont Chabaton. Und das wird eine spannende Folge.
Ah, okay, jetzt. Okay, alles klar.
Genau.
Schön, dass du das schon entschieden hast.
Du, Markus, wenn du mal unsere Briefings lesen würdest.
Ah, okay.
Es gibt einen Redaktionsplan, Asche
mein Lieber. Über mein Haupt.
Ja. Aber du machst es alles immer aus der Westentasche. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, euer Maxi. Euer Markus. Ciao.